willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit einer neuen Interview-Episode. Ich habe heute einen Gast dabei, Andrea Ballschuh. Schön, dass du da bist. Sie ist Moderatorin, unter anderem bekannt aus dem ZDF, aus dem MDR und aus Sat.1 und tatsächlich auch seit 2019 als Videocoach tätig. Andrea, schön, dass du da bist.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich richtig doll.
Ja, bei uns oder bei dem Podcast hier hat man nochmal die Möglichkeit, sich am Anfang selbst bei den Zuhörern anhand von kurzen Lebensstationen vorzustellen. Und das darfst du jetzt gerne mal machen.
Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin 51, Mutter einer 14-jährigen Tochter, lebe in Mainz, komme aber aus der ehemaligen DDR, ohne aber. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich bin da 1972 geboren und habe das komplette DDR-System in der Schulbildung auch mitgenommen. Also die Mauer ist gefallen, als ich 18 Jahre alt war. Ich bin seit meinem 11. Lebensjahr beim Fernsehen. Ich habe mit 11 Jahren beim Kinderfernsehen der DDR angefangen und das hat sich fortgesetzt. Es hat mein Leben mehr oder weniger bestimmt und heute weiß ich auch, warum das so gewesen ist. Also ich glaube heute, dass Gott mich damals schon darauf vorbereitet hat, auf meine spätere Aufgabe, die ich dann 40 Jahre später in Angriff nehmen sollte. Ich bin ohne Gott aufgewachsen. Ich bin eine überzeugte Atheistin gewesen bis vor anderthalb Jahren, weil das einfach auch in der ehemaligen DDR von uns ferngehalten wurde, ne? Mhm. Ich habe auch lange Zeit geglaubt, Gott brauche ich überhaupt gar nicht. Was wollen die da alle, die Christen, was erzählen die da alle? Ich konnte damit gar nichts anfangen. Christen waren für mich alle gleich, ich habe die alle in eine gleiche Schublade gesteckt und ich hatte ganz viele Vorurteile. Ich schäme mich heute darüber, wie ich damals über Christen gedacht habe. Heute bin ich ja selber eine von ihnen. wahrscheinlich denken heute einige Menschen so über mich. Aber wurscht, also ich habe, mein Leben verlief ziemlich gut. Ich bin auch überzeugt davon, dass Gott das die ganze Zeit so geführt hat. Ich war nach dem Abitur im Ausland als Au-pair-Mädchen, habe dort Englisch gelernt. Das hat wiederum dazu geführt, dass ich nach meiner Rückkehr einen Job als Moderatorin für deutsch- und englische Wettermoderation bei der Deutschen Welle bekommen habe. Und dann war ich plötzlich drin, mittendrin in diesem ganzen Fernsehbusiness und kam dann wirklich durch verschiedene Zufälle zu Sat.1, wo ich als Wettermoderatorin dann angefangen habe. Dann habe ich irgendwann mal Magazinsendungen moderiert. Dann kam ich 2003 zum ZDF, habe da eine große Volksmusiksendung moderiert, 20.15 Uhr und war dann bei Volle Kanne, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe. Und die meisten kennen mich auch von Volle Kanne und aus dem MDR. Dort habe ich einen Mitteldeutschland-Quiz moderiert, 18 Jahre lang. Und um die Station zu beenden, ich habe vor 4 Jahren angefangen, mir die Sinnfrage zu stellen, wofür mache ich das eigentlich alles, diese ganze Moderation? Das ist ja schon ein großes Ego-Ding, ne? Also ich habe in der Anerkennung sehr gebadet und habe mich dann angefangen zu fragen, ja, wofür tue ich das? Ich nehme den Leuten die Langeweile und das war's, aber ich hinterlasse keine wirklichen Spuren. Und dann habe ich ein Online-Business gegründet und habe angefangen, mich als Videocoach selbstständig zu machen und habe erstmal Online-Menschen begleitet, vor allem Selbstständige, sich quasi selbst zu vermarkten mit Videos für ihre Homepage oder für ihre Social-Media-Kanäle. Und seit einem halben Jahr habe ich ein Studio hier in Mainz. Und jetzt lege ich da den Fokus drauf, weil hier kommen Menschen her, die sich von mir interviewen lassen oder ihr Video für die Homepage machen oder ihren Online-Kurs aufnehmen oder ihre Social-Media-Videos. Und das ist das, wofür ich gemacht wurde. Und die TV-Moderation hat mich genau darauf vorbereitet, dass ich jetzt optimal für die Selbstständigen, für die Unternehmer da sein kann, um sie selber in ihre Sichtbarkeit zu bringen.
Schön. Dann erstmal danke für das Teilen der Geschichte und die Zuhörer fragen sich wahrscheinlich schon, okay, Andrea hier im Podcast Sportseele. Sportseele bedeutet nicht nur, dass wir über Sport reden, das können wir natürlich gleich auch machen, Andrea, das ist gar kein Problem, aber Sportseele heißt vor allem auch, den Fokus einmal auf körperliche Fitness zu haben, auf mentalem Wohlbefinden, aber auch auf der seelischen Ausgeglichenheit. Und diese seelische Ausgeglichenheit, die werden wir heute behandeln. Es geht ja, um das Thema Glauben, um das Thema Religion, um ja, diesen lebensphilosophischen Aspekt, vielleicht auch hier in diesem Podcast, der auch eine Rolle spielt, heute mit diesem Interview mit dir, Andrea, nochmal mehr zu bespielen, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein schönes Wort, dass wir nicht so alles ernst sehen müssen, sondern auch dieses Thema ja, bisschen spaßiger angehen,
Es
ohne
macht
den
dir auch
Ernst dabei zu
Spaß.
verlieren, genau.
Also Gott ist teilweise echt lustig.
Ja, genau, du hast schon in deiner Geschichte ganz kurz erwähnt. Das Thema werden wir heute besprechen. Und zum Einstieg, um da auch nochmal deine Berufung als Videocoach mit einzubinden, sagst du ja immer, es ist ein Game Changer für einen, sich selbst authentisch vor der Kamera zu präsentieren. Für viele ist der erste Schritt dabei oft nicht einfach. Fragen Sie wahrscheinlich, ja, soll ich mich jetzt wirklich selbst aufnehmen und ja, soll ich das Ganze auf Social Media posten? Was sagen denn die Leute? Ich habe echt Schiss davor. Oh, was jetzt Reaktionen da kommen, um Gottes Willen. Bin ich überhaupt der Typ dafür? Ich komme mir doch bei so komisch rüber. Und dasselbe trifft eben unser heutiges Thema zu, nämlich das Thema des Glaubens nach außen zu bringen. Und da die erste Frage an dich. Warum oder woher gibt es diese Angst eigentlich? Oder warum gibt es diese Angst und vielleicht auch diese Schamgefühle, über den Glauben in der Öffentlichkeit zu sprechen?
Ich glaube, viele trauen sich nicht in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, weil sie Angst vor Zurückweisung haben, weil sie das erlebt haben, was ich damals ausgesendet habe, nämlich Vorurteile gegenüber Christen. Und also ich habe auch so denen gesagt, wie kann denn ein Mensch im 21. Jahrhundert, der einigermaßen intelligent ist, wirklich glauben, dass es da jemanden gibt, der sein Leben lenkt? Also ich habe echt arrogant damals gedacht. Und das begegnet einem natürlich sehr häufig. Und heute bin ich mit Gott unterwegs. Jesus ist mein CEO. Und in meinem Freundes- und Familienkreis gibt es einige Leute, die den Kopf schütteln über mich und überhaupt nicht nachvollziehen können, was mit mir los ist, was mit mir passiert ist. Und ich kann das gut ab, aber nicht jeder kann damit gut umgehen, wenn plötzlich Menschen im Umfeld sagen, sag mal, was geht denn bei dir ab? Spinnst du? Ich habe auch Kunden verloren. Kunden haben sich durchaus zurückgezogen, weil es sie irritiert hat, dass ich plötzlich auch anfange, über Gott zu sprechen. Also ich gehe ja damit ganz, ganz offen um. Und ich schreibe auch bei LinkedIn darüber. Also nicht krass, nicht viel, aber ich lasse es immer wieder ganz sanft einfließen. Also ich habe immer mal wieder einen Bibelvers in meinen Postings. Also ich schreibe immer über Business-Themen, aber oftmals garniere ich das mit einem Bibelvers. Und ich habe das getan, weil ich dafür brenne. Also weil ich einfach die absolute Erfüllung erlebe. Ich habe das Gegenteil auch erlebt, die absolute Leere. Und ich erlebe ja jetzt die Fülle und diese seelische Ausgeglichenheit und einen totalen inneren Frieden. Und wenn man verliebt ist, dann will man das ja rausschreien in die Welt. Und genau das habe ich getan. Und dann kamen erste Reaktionen von Leuten, die gesagt haben, du bist aber mutig. Und ich so, hä, wieso ist denn das mutig, darüber zu schreiben? Es ist doch selbstverständlich. Und dann kriegte ich mit, nee, nee, das ist gar nicht so selbstverständlich. Viele haben sich bei mir bedankt, dass ich darüber schreibe, weil sie sich das selber nicht trauen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie viele Menschen Angst davor haben, dass sie dafür bewertet werden könnten oder dass sie vielleicht konfrontiert werden mit Fragen, auf die sie keine Antwort finden. Oder ja, dass man sich abwenden könnte von ihnen. Und wir Menschen haben ja, also keiner von uns möchte gern allein sein. Wir wollen Gemeinschaft. Das ist ja in unseren Genen, dass wir mit anderen Menschen zusammen sein wollen, dazugehören wollen. Keiner von uns möchte gerne ausgeschlossen werden. Und ja, es kann durchaus passieren, dass man sich ausgeschlossen fühlt, wenn man sagt, hey, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich bete. Und deswegen kostet es viele Mut, offen dazu zu stehen. Da braucht man schon teilweise ein hartes Fell, sich dem auszusetzen. Aber dadurch, dass ich als Fernsehmoderatorin Bewertung ja gewohnt bin, ist, zum einen kann ich damit gut umgehen, zum anderen weiß ich, wofür ich tue, was ich mache. Also wir müssen uns auch immer fragen, wofür tun wir das und worauf liegt der Fokus? Wen möchten wir denn erreichen? Und wenn wir uns jetzt zurückhalten aus Angst vor Bewertungen, bleiben wir mal bei unserem Thema Glaube, wenn es um die gute Botschaft geht, dann sollen wir uns doch fragen, okay, wenn ich mich jetzt aus Angst vor Bewertungen zurückhalte, darüber zu sprechen, anderen Menschen davon zu erzählen, wie Jesus in meinem Leben gewirkt hat, dann geht es mir doch nur um mich. Dann geht es mir doch nur darum, dass es mir gut geht. Ich möchte keine schlechte Erfahrung machen. Ich möchte keine negative Bewertung bekommen, weil dann geht es mir nicht gut. Das ist dann das Ego, was sich dann aufspielt und uns davon abhalten will, die gute Botschaft weiterzutragen. Also dann überlegen, hey, was können wir bei Menschen verändern, wenn wir einfach davon erzählen, wie es uns verändert hat. Es geht nicht darum, den anderen was überzustülpen, dann rennen die weg. Ja, es geht nicht darum, an verschlossenen Türen zu rütteln, das mache ich nie. Ich rede immer nur drüber, wenn ich merke, die Tür ist schon spaltweit auf. Ich erzähle einfach, was es bei mir verändert hat. Und dadurch merke ich, dass Menschen sich inspiriert fühlen, neugierig sind, Fragen stellen und alles andere als negativ reagieren, sondern im Gegenteil, eigentlich sogar positiv. Und ich hatte neulich einen Beitrag bei LinkedIn, da habe ich über das Hohelied der Liebe geschrieben. Und in einem anderen Beitrag habe ich über den Umgang mit einem Kunden geschrieben, der sich seltsam verhalten hat, und habe auch da wieder einen Bibelvers zitiert. Und das Schöne ist, dass dann plötzlich Menschen mit Bibelversen antworten. und dann entsteht was ganz, ganz Schönes, und dann siehst du, ach echt, das ist spannend, der liest die Bibel, ach, und der ist auch gläubig, ach, das ist ja schön. Und dann ist plötzlich LinkedIn gefüllt von Bibelversen und es verbreitet sich so eine ganz schöne Atmosphäre. Ja, also deswegen würde ich sagen, allen, die hier zögern, es muss natürlich auch immer in den Kontext passen, aber alle, die zögern, macht euch klar, wofür tut ihr das, was ihr tut, und wovor habt ihr wirklich Angst? Und wenn es die Angst vor der Bewertung ist, dann hinterfragt mal, ob da nicht gerade euer Ego sich eurer selbst bemächtigt.
Schön. Ja, da hast du schon viele Aspekte erwähnt, die wir auch noch mal ein bisschen tiefer besprechen werden. Jetzt fragen sich die Leute, okay, wie, es war ja nicht immer so bei der Andrea, du hast es ja auch schon am Anfang erwähnt. Oder hol uns einfach nochmal in die Geschichte mit rein. Wie war das? Wie war der Anfang mit dem Gott, mit dem Glauben, mit Jesus? Wie gab es da einen bestimmten Moment oder eine Phase auch in deinem Leben vielleicht, die den Anfang?
Es gab zwei einschneidende Momente.
Mhm. Ja.
Der eine Moment war eine Begegnung mit einer Frau aus Mainz, die ist Geigenbauerin, und erzählte mir, dass sie Bibelcoaching macht, nachdem sie gehört hat, dass ich Videocoach bin. Sagt sie, ich mache Bibelcoaching. Und dann sagte ich noch zu ihr, das war 2020, ich so, ey, hör mir auf, ich glaube nicht an Gott, ne? Lass mich damit in Ruhe. Und dann sagte sie, bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Mhm. Und ja, und irgendwie, weil ich neugierig war, und weißt du, als Kind der DDR habe ich gelernt, man tut, was man dir sagt. Mach das, was man dir sagt. Habe ich das getan und habe Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt. Natürlich mit der festen Überzeugung, dass da kein Zeichen kommen wird, und es gibt ihn ja eh nicht, also wird es auch kein Zeichen geben. Es ist ja auch nichts passiert in dem Moment, als ich gefragt habe. Ich dachte, die Antwort kommt ja right away. Kam sie aber nicht. Und so, siehst du, war ja klar. Ja, natürlich gibt dich ja auch nicht. Aber ein paar Tage später hatte ich eine ganz, ganz starke innere Stimme, die mich ans Telefon gedrängt hat. Und ich sollte eine bestimmte Tierschutzorganisation anrufen. Und weitere paar Tage später, es ging darum, dass wir einen Hund haben wollten, aber eigentlich erst viel, viel später, gar nicht sofort. Und ein paar Tage später rief die Frau von der Tierschutzorganisation mich an und meinte, sie hätten gerade einen Hund reinbekommen und ihr Gefühl würde ihr sagen, dass der gut zu mir passen würde. Und dann schickt sie mir ein Foto, und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe diesen Hund gesehen und wusste, das ist unser Hund. Und dann sagt sie, das ist Shia. Und dann dachte ich, Shia, blöd, meine Tochter heißt Lia, dann kriegt die halt einen anderen Namen. Und dann, ich interessiere mich normalerweise nicht für die Bedeutung von Namen, die sind mir total egal, sondern habe ich zwar gewusst, okay, es scheint Gott wohl wirklich zu geben, aber nicht für mich, für die anderen, für die Christen halt, ja, aber nicht für mich, weil ich mich ja nie für ihn interessiert habe. Und dann dachte ich, ja, wenn ich mich nicht für den interessiert habe, dann wird er sich auch nicht für mich interessieren. Also er spielte keine Rolle für mich. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu beten und habe jetzt meine Sorgen abgegeben und habe ihn auch nicht um Hilfe gebeten. Nichts, gar nichts dergleichen. Ich wusste einfach nur, okay, ja, es gibt ihn. Und dann ungefähr anderthalb Jahre später, so lange hat es gedauert, begegnet mir durch Zufall die Cello-Lehrerin meiner Tochter unterwegs und die fängt an, mir von der Fernsehserie The Chosen zu erzählen. Aus der Kalten heraus, ich wusste gar nicht warum, gab ja keinen Anlass dafür. Und dann dachte ich, ja, kann ich ja mal für meine Tochter gucken, weil die hat im Religionsunterricht gerade irgendwie so eine Phase, wo sie schlechte Noten schreibt, weil die Lehrerin irgendwie doof war. Und dann dachte ich, ach, dann guckst du mit ihr das mal an. The Chosen zeigt ja das Leben von Jesus aus Sicht der Jünger, aus Sicht derjenigen, die mit ihm unterwegs waren. Ja, guckst du für deine Tochter. Kannst du mit ihr mitgucken, ist ein schöner Geschichtsfilm, beziehungsweise eine Serie. Kann ja nicht schaden. Mhm. Und dann habe ich angefangen und meine Tochter ist aus dem Zimmer gegangen, das hat sie gar nicht interessiert. Und ich bin aber dran kleben geblieben. Und ich gucke normalerweise gar kein Fernsehen, auch kein Netflix, nichts. Das ist für mich pure Zeitverschwendung. Als Fernsehmoderatorin, lustig, ne? Und dann bin ich aber so reingezogen worden in diese Serie, die hat mich wirklich aufgesogen und ich habe gemerkt, da passiert gerade was mit mir. Ich war, fühlte sich wirklich an wie Verliebtheit. Ich konnte gar nicht genug bekommen, ne? Ich habe Binge-Watching betrieben. Ich wollte mehr, 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 mehr. Und als dann die erste Staffel vorbei war, war das ganz schrecklich. Ich dachte, nein, ich will mehr. Und nun gab es viele Szenen, die konnte ich nicht nachvollziehen oder nicht verstehen. Ich wollte sie aber eingeordnet wissen, wie die Szene mit Nikodemus auf dem Dach oder mit der Frau am Brunnen. Und dann fing ich an, mit Menschen drüber zu sprechen und mir diese Szenen erklären zu lassen und Bücher zu bestellen, um darin zu lesen und mehr über Jesus zu erfahren, um rauszukriegen, wer war denn dieser Jesus? Weil man hat schon echt ein gutes Gefühl für ihn bekommen. Und deswegen war, da hat sich wirklich sowas wie Liebe breit gemacht. Also nicht für den Schauspieler, sondern wirklich für Jesus. Und ich habe gemerkt, wie sich so eine innere Leere, die ich seit meinem 25. Lebensjahr hatte, angefangen hat, irgendwie zu füllen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich Johannes Hartl begegnet bin. Also ich habe dann auf der Suche nach Antworten, die sich durch die Serie ergeben haben, bin ich auf Johannes Hartl gestoßen und habe mir seine Vorträge angehört. Der ist Philosoph und Theologe und der hat sensationell gute Vorträge, hält dieser Mann. Und dann durfte ich ihn treffen und durfte ihm Fragen stellen. Und dann habe ich so die grundlegenden Fragen des Glaubens gestellt. So, was bedeutet das? Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und wie betet man denn überhaupt? Und bete ich jetzt zu Gott oder bete ich jetzt zu Jesus? Und was hat's mit dem Heiligen Geist auf sich? Weil ich hatte ja nichts verstanden, ne? Und dieses Gespräch war so intensiv, dass ich am Ende echt geweint habe. Und danach ist was mit mir passiert. Und also ich konnte plötzlich nicht mehr genug bekommen davon. Ich war so hungrig, nicht durstig, sondern hungrig. Und ich wollte mehr, 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 mehr. Habe alles aufgesogen, was es irgendwie zu dem Thema gab. Das mache ich bis heute. Und ja, und dann war ich an einem Punkt, an dem es mir so gar nicht gut ging, wo ich Dinge nicht mehr unter Kontrolle hatte. Was heißt nicht unter Kontrolle? Also ich habe früher immer alle Probleme super gelöst und ich war in einer Situation, eine finanzielle Situation, die konnte ich einfach nicht mehr lösen. Und ich drohte wirklich in die Privatinsolvenz gehen zu müssen, aus verschiedenen Umständen, die sich ergeben haben, auf die ich keinen Einfluss hatte. Und ich dachte, das war's jetzt, ich kann alles begraben. Und dann sagte ein Freund zu mir, gib doch deine Sorgen ab an Gott. Ich so, ja, der wird sich bedanken, weißt du, 50 Jahre wollte ich nichts von dem wissen und jetzt auf einmal, jetzt komme ich um die Ecke, jetzt, wo es mir schlecht geht, jetzt, ja, ach, jetzt plötzlich, jetzt interessierst du dich für mich, jetzt, wo es dir schlecht geht. Und dann sagte der Waldemar noch, keine Sorge, Gott ist nicht so, der freut sich, wenn er dir helfen kann. Ich so, ja, aber wie rede ich denn mit dem? Ja, wie mit mir? Ich so, nee, man muss doch beten und man muss doch bestimmtes Wording benutzen und ich wusste nicht, wie man betet. Und er so, red doch einfach mit ihm, wie du mit mir redest, wie mit einem Freund, wie mit einem Papa. Und darfst auch weinen und schreien und heulen und wütend sein und alles, leg's einfach vor ihm nieder. Und da ich eh keine andere Wahl hatte, habe ich gedacht, naja, ich kann es ja mal probieren. So ähnlich wie, hey Gott, gib mir mal ein Zeichen, ob es sich gibt. Mhm. Und dann habe ich das gesagt. Ich so, okay, Waldemar hat gesagt, ich soll das vor dir niederlegen. Keine Ahnung. Hier, da hast du den ganzen Scheiß. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kannst du mir bitte helfen? Und er hat mir geholfen. Mehrmals geholfen. Und am Anfang dachte ich noch, ja, ja, das war jetzt Zufall. Und beim fünften Mal konnte ich aber nicht mehr an Zufälle glauben. Und dann hat sich einfach auch dieses Gefühl in mir mehr und mehr und mehr und mehr verstärkt. Und ja, und dann war ich einfach irgendwann, war es einfach dieses, die körperlichen Symptome gingen auch zurück von Angst. Ich war lange Zeit, habe ich wirklich Angst empfunden. Und es ging mehr und mehr zurück, weil ich mir immer wieder diese Bibelstelle aufgesagt habe. Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das habe ich wie so ein Mantra immer wieder aufgesagt, immer wieder. Und dann war irgendwann die Angst weg. Und so habe ich einfach Vertrauen gefunden. Ja, mehr und mehr. Und jetzt ist Gott mein täglicher Begleiter.
Ja, da möchte ich aber nochmal tiefer reingehen auch, weil ich glaube, was damit mitschwingt, auch im Generellen von Denken von Menschen, ist dieses Problem hinter dieser Theodizee-Frage. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so grundsätzlich auch für die Zuhörer. Es geht darum, warum gibt es Leid auf der Welt? Also Menschen leiden. Gott könnte doch eigentlich Leid verhindern. Wenn er es nicht macht, dann ist er nicht allmächtig. Und er will, wenn er es machen kann, dann will Gott überhaupt Leid verhindern. Wenn er es nicht macht, dann heißt, es liebt Gott uns einfach nicht. Und wenn er es dann macht, ja, warum gibt es dann überhaupt so viel Leid? Und da würde ich einfach nochmal nachfragen. Ich weiß, auf diese Frage kann man keine objektive Antwort geben. Das ist nicht möglich. Aber ich würde gern da nochmal deine subjektive Ansicht dazu hören und das nochmal vertiefen, was du auch schon eben gesagt hast.
Du möchtest von mir wissen, warum es Leid gibt? Warum Gott Leid nicht verhindert?
Inwiefern es einfach du mit dem Leid auch umgehst, wie du auch mit deinem Leid umgegangen bist. Und ja, es gibt wahrscheinlich immer noch Momente, in denen Zweifel da sind. Und wie schaffst du es kontinuierlich, einfach mit diesem Leid, was es einfach auch gibt auf der Welt, umzugehen und den Glauben dennoch so gut behalten zu können?
Naja, ich weiß, es gibt nicht nur Gott. Ich weiß, es gibt auch die andere Seite. Ich weiß, es gibt auch die Dämonen. Mhm. Und Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und es gibt einfach auch viele Menschen, die sagen, nee, ich will nicht mit Gott unterwegs sein. Ich gehe alleine, ich gehe mit der anderen Seite. Und Gott hat nicht gesagt, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, wirst du nie mehr leiden. Mhm. Sondern Gott hat uns zugesichert, dass wenn wir in schwierige Situationen kommen, dass wir mit ihm da leichter und stärker durchkommen. Also er gibt uns die Kraft, da durchzukommen. Und wäre er nicht an unserer Seite, hätten wir möglicherweise die Kraft nicht. Und ich denke auch, dass Menschen, die selbst entscheiden, aus diesem Leben zu scheiden, ich glaube, die hatten Gott nicht an ihrer Seite und deswegen hatten sie die Kraft, nicht weiterzumachen. Und deswegen, also ich erwarte jetzt nicht, dass mein Leben nur noch auf einer fluffy Wolke stattfindet. Und es ist auch nicht so. Also ich habe nach wie vor mit echt großen Herausforderungen zu kämpfen. Aber ich habe die Unruhe nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr. Ich weiß, also ich tue alles, was ich tun kann, was in meiner Macht steht, das heißt also Dinge, die ich mit meinen eigenen Händen tun muss, die Gott jetzt nun mal nicht tun kann, sondern die nur ich tun kann, weil ich einen Körper habe und Hände zum Schreiben und Dinge zu erledigen, das mache ich und alles andere gebe ich ab an ihn und ich bin, wenn ich mit meinem Hund morgens unterwegs bin, ich stehe immer morgens um 4 auf und mache da meine Bewegungseinheit, das heißt, ich gehe morgens eine Stunde laufen von 4 bis 5, weil ich das sonst tagsüber einfach nicht unterkriege und deswegen auch, ich hatte lange Zeit keinen Sport gemacht, habe sehr stark zugenommen. Wie auch immer, jetzt bin ich morgens eine Stunde unterwegs und das ist meine Zeit mit Gott, die ich tagsüber nur schwer finde. Und dann rede ich auch mit ihm und sage dann, so hör zu, ich habe das und das und das gemacht, waren ja deine Impulse. Und um alles andere, bitte, kümmer du dich. Das gebe ich an dich ab, es geschehe das, was du willst. Und ich bin so im Vertrauen, dass ich bin sein Kind. Ich glaube nicht nur an Gott, ich bin sein Kind. Und welcher Vater lässt denn sein Kind im Stich? Welcher liebende Vater? Jeder liebende Vater, genauso wie jede liebende Mutter, wird alles dafür tun, dass das Kind gut durch die Situation durchkommt. Und deswegen bin ich in vollstem Vertrauen, und das ist für mich Glauben, dass ich weiß, dass die Dinge, die Gott mir versprochen hat in der Bibel, ich lese es auch immer wieder nach, dass das eintreten wird. Oft verdammt spät, darf man verdammt sagen, wenn man über Gott spricht, weiß ich gar nicht, oft sehr spät, aber irgendwie immer noch rechtzeitig und nicht immer so, wie ich es erwartet habe. Also Gott hat oftmals sehr kreative Lösungen parat, auf die ich alleine überhaupt gar nicht gekommen wäre. Und von daher ist es das Vertrauen. Ich weiß einfach, dieses wirklich dein Wille geschehe. Das heißt nicht, dass ich eine Marionette bin und ferngesteuert und keinen Einfluss haben kann. Gott zeigt mir ganz viele Möglichkeiten auf. Und ich habe immer die freie Wahl und kann sagen, ich entscheide mich für den Weg oder den Weg. Ich muss den Weg nicht nehmen, den Gott mir vorschlägt. Ich kann auch den anderen Weg nehmen. Da muss ich halt die Konsequenzen in Kauf nehmen, dass es dann vielleicht gar nicht so gut läuft. Oder ich gehe den Weg, den er mir vorschlägt und muss natürlich dann auf diesem Weg auch selber Dinge tun. Also es ist nicht so, dass er mir alles abnimmt, sondern da ist immer noch genug für mich selber zu tun. Und dann weiß ich, wenn ich diesen Weg einschlage, dann wird das Beste passieren, was für mich das Beste ist, was in seinem Plan für mich vorgesehen ist.
Ja, du hast die nächste Frage schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar geht es da um die Integration des Glaubens in den Alltag. Du gehst morgens von 4 bis 5 eine Stunde spazieren. Du hast schon gesagt, du liest auch die Bibel. Wie integrierst du generell noch den Glauben in den Alltag? Oder gibt es da noch bestimmte Dinge, die du noch machst? Und ja, erzähl da gerne mal.
Ich integriere Bibel lesen und Gott viel zu selten in meinen Alltag. Also Gott ist permanent präsent in meinem Bewusstsein, in meinen Gedanken. Ich habe vor meinem Schreibtisch ein Löwenbild hängen, der Löwe von Juda. Das heißt, er ist also wirklich, er wacht hier über mich. Also Jesus ist die ganze Zeit quasi da. Aber ich habe leider das immer noch nicht hinbekommen. Ich fühle mich da im Alltag oftmals sehr überfordert, Zeit zum Bibellesen zu nehmen. Also oftmals habe ich das Gefühl, ich als Selbstständige haben wir so viele Dinge zu tun. Ich schaffe oft nicht alles, was ich schaffen muss. Beziehungsweise wahrscheinlich organisiere ich mich einfach nur schlecht. Und ich lese viel zu selten in der Bibel. Deswegen ist meine Zeit morgens zwischen 4 und 5 ist mir fast heilig. Wenn ich mal nicht schaffe, dann fühle ich mich für den Rest des Tages auch irgendwie komisch. Also es ist dann fehlt was. Es ist so, ach, dann bin ich wie so unzufrieden. Und ich habe jetzt diesen Weg für mich gewählt, auch Sport zu, was heißt Sport? Ich gehe halt morgens eine Stunde mit meinem Hund schnell gehen und ich habe dann morgens schon meine 8000 Schritte und komme auf den Tag jetzt inzwischen so auf 14.000, 15.000 Schritte. Und das verschafft mir große Befriedigung. Andere sagen, sag mal, bist du bescheuert, morgens um 4 aufzustehen? Ich so, ja, aber sonst schaffe ich es einfach nicht. Und bevor ich gar keine Bewegung habe, stehe ich lieber früher auf und versuche früher ins Bett zu gehen. Und mein Tag hat eine ganz andere Energie, wenn ich das morgens schon gemacht habe und auch meine Zeit mit Papa hatte. Ja, ich bin dann einfach anders auf den Tag ausgerichtet. Ansonsten ist es so, ich gehe zum Beispiel auf die Mehrkonferenz immer Anfang des Jahres vom Gebetshaus Augsburg. Ich schaffe mir so kleine Inseln oder ich bin im Gebetshaus Augsburg bei Events, bei Wochenenden, die sie veranstalten oder ich treffe mich im Hauskreis mit anderen Christen beziehungsweise gehe in die Gemeinde von Bibelcoaching in Mainz. Und ich habe viel Austausch Also mein Freundeskreis hat sich echt verändert. Wen wundert's? Da sind viele Christen dazu gekommen und mit denen kann ich halt, ich kann die ganze Zeit rumschwärmen. Ich könnte ständig nur von Gott erzählen. Das können natürlich Menschen, die nicht an ihn glauben, die nervt das irgendwann. Die können das nicht nachvollziehen. Und mit denen kann ich mich darüber austauschen. Und das ist, also ich habe viele Menschen, mit denen ich mich dazu austauschen kann. Ich höre viele Podcasts, also Johannes Hartl, wie gesagt. Und ich habe bei der Romina Hus ein Business-Programm besucht, wo es darum geht, wie man den Glauben ins Business integriert. Und so füttere ich meinen Geist mit diesen Themen, auch wenn ich viel zu wenig Bibel lese. Aber die Bibel-App, die YouVersion, die ist mein ständiger Begleiter, weil da gucke ich morgens immer, was ist der Vers des Tages? Und da habe ich Lesepläne. Und die Lesepläne sind kurz, die kann ich auch abends zum Einschlafen noch lesen. Das ist eine kleine Andacht und dann sind die Bibelverse dabei. Und das ist so meine, sind so meine kleinen Fluchtpunkte, wie ich es dann ab und zu doch noch unterkriege. Aber ich bin keine gute Bibelleserin. Noch nicht.
Ja, schön. Und zur Vorbereitung auch hier für das Interview mit dir habe ich mir natürlich auch schon einen Podcast angehört, wo du auch über das Thema Glauben gesprochen hast. Und ja, für dich, ich habe gehört, als du gesagt hast, ah, der Anfang war nicht so einfach und trotzdem dieses Bibellesen, das hat mich so beruhigt, das hat meinen Körper so beruhigt, in so eine ruhige Stimmung gebracht. Und wenn ich dich jetzt so sehe und ich weiß, dein Tag ist voll, aber wenn dir das Bibellesen so hilft und dein Körper so ruhig bringt, dann mach das gerne vielleicht einfach nochmal jetzt öfter, weil ja, aus den Worten, die du eben gesagt hast, das als Tipp vielleicht nochmal für dich in den Kopf zu rufen, dass du das damals gesagt hast und dass dir das
Danke für den
weiterhilft.
Reminder.
Wollte ich einfach nochmal diesen Reminder mit reinbringen, genau.
Ja.
Und dass wir hier weitermachen, ist auch, glaube ich, eine wichtige Frage, weil ich auch immer dieses Universum, sagen wir mal, gespürt habe in meinem Leben. Schon immer, ich war mein Leben lang immer diese nicht extrovertierte, sondern introvertierte Person und habe öfter einfach mal in den Himmel geschaut und gespürt irgendwie, da muss irgendwas sein, da ist irgendwas. Und bin da erstmal in diesem Weg, in dieser Reise erstmal mehr, immer mehr zur Spiritualität gekommen, habe da auch Bücher gelesen, zu lebensphilosophischen Themen natürlich auch, was alles mit dazu gehört. Jetzt möchte ich vielleicht nochmal deine Erfahrungen mit Spiritualität und Glauben nochmal nachfragen und vor allem nachfragen, was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Spiritualität an sich und auch dem Glauben?
Oh, was für eine schwere Frage.
Nicht einfach hier.
Also im Grunde genommen sind wir ja spirituell im Glauben mit Gott verbunden. Also es ist halt nicht ein Spirit, also der Heilige Geist, das ist ja ein Spirit und das, was wir auch aussenden, dadurch, dass Gott durch uns wirkt. Das hat ja auch einen Spirit, aber das Wort Spiritualität wird ja heute nicht mehr mit dem Glauben oder mit Gott in Verbindung gebracht, sondern Spiritualität ist ja für alle das Esoterische. Und da war ich viele, viele Jahre unterwegs. Also ich habe, seit ich 25 bin, so eine Sehnsucht in mir gehabt. Also Gott hat damals wohl schon an mir gezogen und ich habe überall gesucht, aber nicht bei ihm. Und habe versucht, diese Leere, die sich da zum ersten Mal mit 25 irgendwie bemerkbar gemacht hat, diese Leere irgendwie zu füllen. Und habe alles Mögliche ausprobiert, ich hätte eine Bibliothek aufmachen können von esoterischen Büchern, die ich alle hatte, und habe da nach Antworten gesucht. Und das war, an sich war das so spannend und dachte, boah, wenn das funktioniert, das wäre ja toll. Das hat aber bei mir nie funktioniert. Dann dachte ich, ich mache alles falsch. Scheint ja bei den anderen zu funktionieren, die davon so überzeugt sind, aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
Einbauen.
Und habe mit Handlesen und Tarotkarten und Human Design und Aufstellungen und schamanischem Gedöns und allem drum und dran. Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Und es war immer für einen kurzen Moment, war das irgendwie toll und faszinierend, aber das war wie so ein Quickie. Weißt du, es war einfach hinterher, dieses Gefühl war so schal. Also es war eine kurze Befriedigung und hinterher fühlte es sich genauso leer an wie vorher. Und das ist ja das, was viele mit Spiritualität in Verbindung bringen, eben dieses Human Design und Energiearbeit und Schamanismus und Pipapo. Deswegen benenne ich das, was wir leben, nicht, also für mich, es ist zwar spirituell, aber ich bezeichne es nicht mehr so, weil ich eben gar nicht will, dass man das verwechselt. Und ich habe, heute Morgen ist mir das erst bewusst geworden, ich habe es auch laut ausgesprochen. Ich habe das ja lange Zeit für eine Wahrheit gehalten und es war für mich total klar. Ich habe früher auch mit dem Universum gesprochen, wenn das Universum das will und das Universum hat das so und so und das Universum reagiert auf mich. Ich muss den ersten Schritt tun und das Universum reagiert und ich habe bei Vollmond meine Wünsche verbrannt, damit das Universum sie mir erfüllen kann. Und da war ich total von überzeugt, dass das damals, ne, das Universum hat mir den Hund gebracht, weil ich ja bei Vollmond einen Zettel verbrannt habe. Und heute mit dem Bewusstsein, weil ich Gott einfach in meinem Leben erlebt habe und er hat sich auch mit seiner Liebe ganz krass in einem Traum bei mir gezeigt und wirklich fühlbar gemacht. Also ich habe erlebt, dass er real ist. Plötzlich ist das alles für mich so klein geworden. Also dieses, manchmal denke ich, oh Gott, ich bin jetzt vielleicht arrogant unterwegs, aber ich habe so das Gefühl, über den Dingen zu stehen, über dem Handlesen, über dem Human Design, über dem, nicht ich stehe über dem Universum, natürlich nicht ich, aber über den Ansichten, über das Universum. Das ist alles so klein, wenn ich denke, oh, wenn ihr wüsstet, was ihr verpasst und was alles möglich ist, haltet euch doch nicht mit so Kleinigkeiten auf. Das ist ja Spielzeug. Und das meine ich damit, mit diesem über den Dingen stehen. Ich habe so das Gefühl, ich habe das jetzt alles verstanden, also den Sinn des Lebens habe ich jetzt verstanden,
Das sind einfach
weißt
nur Scheuklappen, glaube ich, die weg sind. Du hast einen anderen
du?
Blickwinkel
Ja.
aufs Leben,
Ja.
anderes Bewusstsein, was du, glaube ich, schön gesagt hast. Und das hast du auch schön beschrieben mit, auf den Aspekt wollte ich nämlich hinaus, weil für mich ist es nämlich genauso ähnlich, nicht genauso, sondern ähnlich gewesen, was ich erleben durfte. Noch nicht so mit dem persönlichen Kontakt, da muss ich auch ehrlich sein, das hatte ich so für mich noch nicht erlebt. Für mich ist es, glaube ich, auch eher dieser Kontakt mit der Natur, weil ich liebe die Natur und ich glaube, darin, also jeder Mensch sieht, glaube ich, Gott anders, individuell. Und das ist, glaube ich, super spannend, auch könnte man auch, glaube ich, super lang drüber sprechen, worüber wir jetzt aber, glaube ich, nochmal sprechen wollen oder worüber ich auf jeden Fall sprechen möchte, ist dieses Thema dieser persönlichen Entwicklung durch den Glauben, weil wie hat denn deine Glaubensreise dazu, zu deiner persönlichen Entwicklung im Allgemeinen auch beigetragen? Also, was hast du auch für Veränderungen bei dir selbst auch gemerkt?
Ich bin mutiger geworden und mein Ego ist kleiner geworden, also ich nehme mich mehr zurück. Ich bin ja als Moderatorin ja sehr, sehr, sehr präsent gewesen und stand ja auch viel auf Bühnen. Ich meine, ich stehe heute immer noch auf Bühnen, aber das hat mir wirklich was bedeutet, auf Bühnen zu stehen und in dieser Anerkennung zu baden und diesen Applaus. Ich habe das alles aufgesogen. Also mein Ego hat schon echt gefeiert, ne? Und wenn ich heute zurückblicke, echt krass. Also ich habe mich sehr definiert auch über die Anerkennung von außen und habe mich, glaube ich, das ein oder andere Mal in den Mittelpunkt gerückt. Und seit ich mit Gott unterwegs bin, merke ich, dass ich mich hier mehr und mehr zurücknehme. Und dass ich, wenn ich zurücktrete oder jemand anders mehr Aufmerksamkeit hat, das hat mich früher gewurmt. Und heute kann ich daneben stehen und kann lächeln und kann mich freuen, darüber, dass der Mensch gerade diese Aufmerksamkeit hat, die er in dem Moment auch verdient hat und ich sie gerade nicht bekomme, weil ich sie auch nicht brauche und weil es nicht um mich geht. Weißt du, es ging früher immer um mich. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich selbst meinen eigenen Wert nicht erkannt habe, dass ich mich Also was so diese, es das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich mich selber nicht ausreichend und genügend fand und immer die Bestätigung von außen brauchte, dass ich richtig bin. Ich konnte mir das, ich war nicht davon überzeugt, dass ich richtig bin. Ich konnte das nur, wenn ich das von außen bekommen habe, irgendwie nee, nicht mal annehmen. Es ist eigentlich immer noch abgeprallt an mir. Deshalb habe ich es auch immer und immer und immer und immer wieder geholt. So, jetzt merke ich, dass ich, also ich weiß jetzt, dass ich genau richtig bin. Ich versuche gar nicht mehr Dinge zu machen, um mich aufzuwerten, weil ich weiß, ich bin richtig und das reicht aus. Ich leiste meinen Beitrag, das reicht aus, was ich mache. Ich bin mutiger geworden im Sinne von, dass ich halt eben auch jetzt mit dir so darüber spreche, so offen, ohne Angst zu haben, was denken jetzt die Leute darüber? Hat die eine an der Klatsche, die Balcho? Wie redet die denn? Die hat ja nie so geredet. Das ist mir total scheißegal. daran merke ich das. Ich merke, dass ich, mein Business verändert sich. Meine Postings verändern sich. Ich bin mit einem anderen Bewusstsein bei Social Media unterwegs. Es ging mir früher ums Geld verdienen. Es ging mir auch darum, angesehen zu werden. Und heute brenne ich dafür, den Menschen etwas zu vermitteln, den Menschen etwas bewusst zu machen. Und was ich momentan, worauf ich den Fokus habe, ist auf der Liebe. Ich zitiere öfter unsere Jahreslosung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich beziehe das aufs Business und zeige den Leuten, wenn ihr das, wenn wir alles in Liebe tun, unsere Arbeit, die Beziehung zu unseren Kunden, diesen Podcast hier, dass wir damit etwas bewirken und verändern können. Also ich lasse mich davon wirklich leiten. Also die Bibel gibt mir eine Orientierung, wie ich mit Menschen unterwegs sein kann. Neulich hatte ich eine Situation mit einem Kunden, der nicht bezahlen wollte. Und ich hätte früher diese Wut, die da in mir hochgekommen ist, der hätte ich sehr viel Raum gegeben und ich hätte mich quasi, also ich hätte dieser Person, ich hätte dafür gesorgt, dass diese Person sich nicht gut fühlt, weil sie bei mir dafür gesorgt hat, dass ich mich nicht gut fühle und weil ich das ungerecht fand. Und heute, ich habe das wohl wahrgenommen, ungerecht finde ich es trotzdem. Und ich habe gedacht, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und in solchen Momenten, wenn sowas passiert, dann überlege ich wirklich, wie wäre Jesus jetzt damit umgegangen? Wie hätte Jesus jetzt reagiert? Also ich orientiere mich da in meinem Business an Jesus. Und dann habe ich gedacht, nee, der hätte jetzt kein großes Aufsehen gemacht. Und ich habe gedacht, ich werde jetzt nicht um dieses Geld kämpfen, sondern ich werde dieser Person freundlich, aber bestimmt meine Meinung sagen, meine Ansicht dazu teilen, wie ich das sehe. Der wollte auch später noch mit mir weiterarbeiten und ich habe zu verstehen gegeben, dass ich das aber nicht möchte, dass wir hier nicht die gleichen Werte haben. Und dass ich auch damit nicht einverstanden bin mit der Angelegenheit. Und trotzdem begrabe ich das jetzt und habe ihm dann eine Stornierung der Rechnung geschickt. Und viele haben gesagt, bist du bescheuert? Das Geld stand dir zu. Warum hast du nicht drum gekämpft und das eingefordert? Und ich dachte, nee, wenn ich das gemacht hätte, ich wäre so in diese schlechte Energie reingegangen. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht und dann habe ich es einfach losgelassen. Und ich hatte totalen Frieden damit. Und das ist es. Und so beeinflusst Gott auch mein Business. Ich treffe Entscheidungen anders. Und ich weiß, dass sie richtig sind, wenn ich diesen Frieden damit habe. Auch wenn es von außen betrachtet vielleicht bescheuert sein mag. Und früher wäre ich den anderen Weg gegangen. Und diesmal orientiere ich mich danach, was verschafft mir Frieden. Und so hat Gott mich auch verändert, dass ich anders Entscheidungen treffe. Und wenn es tobt ständig ein Sturm um mich herum, permanent, und ich habe ein Bild zu Hause bei mir hängen, das zeigt den Fuß von Petrus, der aufs Wasser tritt, und wir kennen alle die Geschichte, dass Petrus, als er aus dem Boot gestiegen ist und auf Jesus geschaut hat, konnte er auch auf dem Wasser gehen. Und erst als er nach unten gesehen hat und die ganzen Wellen und dieses tosende Meer, es hat ihm Angst gemacht. Und erst als er nach unten gesehen hat, hat er Angst bekommen und drohte dann unterzugehen. Und das ist das, was mich auch leitet. In solchen Momenten sage ich mir immer, Balchu, schau auf Jesus, behalte den Blick auf Jesus gerichtet. Deswegen ist auch der Löwe vor meinem Schreibtisch. Permanent, ich gucke permanent, wenn ich eine komische Situation mit Kunden habe, ich gucke auf diesen Löwen. Das ist für mich der Löwe von Juda, das ist Jesus. Und ich gucke nicht nach unten. Und so komme ich ganz gut durchs Leben.
Ja, schön, schön, was du da sagst. Und was mir die ganze Zeit, also der, mein Kopf dreht die ganze Zeit so einen Gedanken. Und es ist super spannend, weil als dieser Gedanke bei mir hochkam, und zwar war genau das der Vers, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und kurz danach hast du es gesagt. So, und das, genau das finde ich einfach schön. Und da spüre ich einfach diese Energie, diese Liebe. Und ich weiß, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Wir versuchen es einfach mal. Ich versuche die Frage jetzt einfach noch mal zum Ende. Was bedeutet denn Liebe für dich, Andrea?
Oh, du stellst aber auch echt schwierige Fragen. Was bedeutet Liebe für mich? Ja, ohne Liebe ist alles nichts. Ne? Das ist der Sinn unseres Lebens, ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wir alle würden verkümmern ohne Liebe. Wir wissen, dass Babys, die keine Zuwendung bekommen, die verkümmern seelisch. Wir gehen ein ohne Liebe. Und deswegen ist es so eine Bereicherung für die Menschen, die zu Gott gefunden haben, wenn ihnen vielleicht die Liebe im Außen fehlt, aber wenn sie die Sicherheit haben, ich werde geliebt, dann bleiben sie innerlich stark. Was ist Liebe für mich? Liebe ist für mich der respektvolle Umgang mit Menschen. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Liebe ist für mich Wertschätzung. Liebe ist für mich, mein Kind genau so anzunehmen, also meine Tochter, wie sie ist, auch wenn sie eine 5 mit nach Hause bringt. Und ich denke, naja, das hätte nicht sein müssen, wenn sie ein bisschen fleißiger gewesen wäre. Aber ihr zu erlauben, dass sie genau so sein darf, wie sie ist, weil mir wurde früher nicht erlaubt, so zu sein, wie ich bin, wütend sein, all sowas, das wurde unterbunden, weißt du? Ich habe mich immer angepasst. Mhm. Und ich habe mir immer geschworen, mein Kind soll sein dürfen, wie es ist. Und egal, was ist, ich liebe dieses Kind einfach abgöttisch. Und das ist für mich Liebe, sie zu sehen, sie in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen. Für mich ist Liebe auch Liebe zu den Kunden. Also ich habe ja meine Aufgabe gefunden im Videocoaching, dass ich Menschen dazu verhelfe, ihre Botschaft rauszubringen. Und dass ich da auch den Fokus auf den Kunden habe. Und natürlich will ich Geld verdienen. Logisch, ich muss ja meine Miete auch irgendwie zahlen können. Aber ich habe den Fokus auf den Kunden und was ich ihnen bescheren kann durch das, was ich mache. Liebe bedeutet für mich bei LinkedIn zum Beispiel, Menschen einfach so, weil ich etwas teilen möchte mit ihnen, weil ich einen Eindruck teilen möchte mit ihnen, ihnen Sprachnachricht zu schicken und ihnen Mut zu machen und ihnen Tipps gebe und sage, hey, versuch doch mal das und das und das und dann geh raus damit, mach das und das. Das ist für mich Liebe. Und wenn die dann plötzlich ein Video nach dem anderen machen und plötzlich Anfragen bekommen, ohne dass wir jemals miteinander gearbeitet haben. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer jungen Frau, die kann sich das 1:1 Coaching mit mir nicht leisten. Und die hat gerade überhaupt gar kein Geld. Und ich habe ihr trotzdem das Workbook, was ich nur mit 1:1 Kunden teile, ich habe ihr das geschickt. Ich habe gesagt, hey, komm, setz das um, mach das. Du wirst merken, dann passiert was. Ich kriege kein Geld dafür, aber das ist für mich Liebe, in dem Moment einfach Dinge zu teilen und das Wohl des anderen im Blick zu haben. Liebe ist für mich, draußen in der Natur zu sein und den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang bewusst wahrzunehmen. Liebe ist für mich, wenn ich neben meinem Hund sitze und diesen Hund angucke und denke, oh, ich fließe über, weißt du, vor Zuneigung zu diesem Hund. Es sind so Kleinigkeiten und Liebe ist auch, dass ich morgens um 4 Uhr aufstehe und mich bewege. Das ist die Liebe zu mir selbst und dass ich angefangen habe, Bioprodukte zu kaufen und selber zu kochen und nicht mehr zum Burger King oder zum McDonald's zu fahren. Auch das ist für mich Liebe. Liebe ist für mich natürlich ein Lächeln an der Edeka-Kasse zu der Verkäuferin. Oder mich liebevoll zu bedanken, dass sie jetzt aufsteht und mir zeigt, wo die Kokosmilch ist. Das ist für mich Liebe. Also wirklich der Umgang mit Menschen und zu wissen, all das ist Gott. Also Gott ist Liebe und wenn wir diese Liebe durch uns hindurchfließen lassen und weitergeben, wir werden vielleicht keine Kriege verhindern können, aber wir werden im Kleinen die Welt etwas verändern können, weil wir dazu beitragen, dass es Menschen durch das, was wir geben, ein bisschen besser geht.
Schau mal, ich habe dich gerade beobachtet bei deiner schönen Antwort. Da hat man einfach gesehen, es fließt aus dir raus, weißt du? Und das finde ich auch so schön, das beobachten zu dürfen. Dafür bin ich dankbar, solche Momente zu erleben. Und ich glaube, viele können mit deinen Worten auch resonieren. Und was ich immer auch schön dazu sage, ist, oder was bei mir jetzt wieder im Kopf hervorkam, war genau: lebe den Moment. Und das, glaube ich, was auch in Kombination mit Liebe immer wichtig ist. Und es sind meistens auch die kleinen Momente im Leben. Und ja, viele sagen das ja, das ist das Schönste, aber wenn man es selbst erlebt, dann weiß man es erst. Und ja, an dieser Stelle, danke für deine Zeit, Andrea. Und was hier so eine Tradition ist, ist in dem Podcast, dass du jetzt noch motivierende Abschlussworte an die Zuhörer richten darfst. Einfach, was möchtest du den Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht auch heute durch unseren Austausch sich mehr mit dem Thema der eigenen Glaubensreise beschäftigen möchten?
Oh, du stellst mich aber heute vor Herausforderungen.
So ist es
was ich Ihnen mitgeben möchte. Ich möchte den Menschen, die gerade eine Neugierde verspüren, aber sich noch nicht trauen, drauf einzulassen, einfach raten, neugierig zu bleiben. Und probier doch einfach mal aus, was passiert, wenn du sagst, hey Gott, gib mir doch bitte ein Zeichen. Ich möchte wissen, ob es dich gibt, auch in meinem Leben. Sende mir ein Zeichen. Und dann sich davon überraschen zu lassen, was passiert. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Und dann das Experiment zu wagen, sich dem hinzugeben und zu schauen, so mal gucken, was passiert. Also Vertrauen üben, nicht immer wieder zweifeln. Und was mir halt damals geholfen hat, war die Serie The Chosen. Das möchte ich weitergeben für Menschen, die vielleicht noch skeptisch sind und sagen, ah, dieser Jesus, der da am Kreuz hängt, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Guckt mal The Chosen an. Das ist eine Unterhaltungsserie, die sich einfach so gut anfühlt. Und dann lern doch Jesus einfach mal kennen. Mach dir ein Bild von ihm, wie er unterwegs war. Und red mit Menschen, wenn du Fragen hast. Und sei einfach neugierig, was das angeht. Und pack all deine Vorurteile, die du hattest, pack sie einfach weg. Weil so oft passiert es, dass wir uns ein Urteil bilden aufgrund davon, wie andere Menschen sich verhalten. Und ich habe Gott in eine Schublade gepackt und Jesus in eine Schublade gepackt aufgrund dessen, wie ich andere Christen erlebt habe. Und das war äußerst unfair, weil Jesus konnte gar nichts dafür, ja, wie die Menschen sich verhalten haben. Und mir geht's einzig und allein um eine ganz intime Beziehung zwischen mir und Gott. Und diejenigen, die skeptisch sind, mein Gott, ist das jetzt hier eine lange Botschaft, ja, am Ende. Mhm. Diejenigen, die skeptisch sind und sagen, ah, mit Religion will ich nichts zu tun haben und Kirche, bla bla, lass doch auch mal das außen vor. Sondern betrachte einfach nur deine alleinige Beziehung zu Gott. Nur du und er. Und sonst erstmal gar nichts anderes, sondern entdecke du ihn in deinem Leben und guck, wo ist er, wo wirkt er schon in deinem Leben? Wo hat er vielleicht schon gewirkt, weil du Situationen erlebt hast, wo du denkst so, das war ja echt krass, da habe ich keine Erklärung für. Und dann kannst du immer mehr auch auf andere Menschen zugehen und Fragen stellen und bleib hier einfach neugierig. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte, weil es wird dein Leben so, so sehr bereichern. Das heißt nicht, dass alles leicht wird, aber dieser innere Frieden ist das schönste Geschenk, was ich jemals hatte. Ich bin 51. Um mich herum tobt ein Sturm und ich habe das Gefühl, ich schlafe mitten im Sturm. Und wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, weil die Situation um mich herum herausfordernd ist, und ich dann sage, es ging mir noch nie so gut, ich war noch nie so glücklich, dann können die Menschen das nicht glauben. Und es ist aber so, dieser innere Frieden ist so unbezahlbar und ist das Schönste, was ich bisher erlebt habe, und daran merke ich, dass Gott real ist.
Schön. Diese Worte nehmen ich für mich mit. Diese Worte sollten, glaube ich, alle für sich mitnehmen. Und ja, jetzt sage ich nochmal ein paar Abschlussworte. Es läuft nicht alles wie geplant im Leben. Aber ja, ich bin natürlich auch auf einer Reise. Ich bin noch relativ jung. Und ja, ich nehme diese Worte, wie gesagt, für mein Leben mit und das, was ich tagtäglich tue. Und habe ja gesagt am Anfang des Jahres, ich möchte auch meine Beziehung zu Jesus auch noch vertiefen, und das mache ich hier mit dem Interview, und ich bin froh, dass ich das getan habe und noch weiter einfach diese Beziehung weitergehe und diese Gefühle, die ich spüre, noch weiter zu tragen. Und ja, es ist nicht schwer und trotzdem kann man ja einfach den Frieden spüren im Leben, und das ja auch nochmal als Ende von mir, als Endworte von mir. Und wie gesagt, schaut gerne bei der Andrea auch vorbei auf der Webseite. Ich verlinke die Webseite unten in den Shownotes. Ansonsten danke dir für deine Zeit, Andrea, und bis bald.
Alles Gute, bis bald.